Liebe Schwestern und Brüder, danke, dass du die Fragen kennst, die uns das Dasein stellt. So haben wir gesungen. Bei der Sarah, deren Schicksal uns gestern schon beschäftigt hat, war es ja die Frage, nicht ob Gott Wunder tut, sondern werde ich den einen Sohn, den Nachkommen, den du verheißen hast, gebären dürfen, der eine, durch den du die Welt segnen willst? Das war die Frage, die ihr gestellt war. Und wenn wir die Sarah- und Abraham-Geschichten miteinander lesen und bedenken, dann muss uns diese Frage wichtig sein. Gibt's den einen wahren Sohn, den Gott angekündigt hat, um die Welt zu segnen? Wie kann das möglich sein, wenn die Sarah einem Brunnen gleicht, der nicht mehr quellen will? Wenn der Abraham ins 9. Lebensjahrzehnt hineingeht, wie soll das möglich sein? Die Fragen, die uns das Dasein stellt, uns werden viele Fragen gestellt durchs Dasein. Aber wir müssen das ins Auge behalten, es geht um den einen Erben. Sonst kommen wir von der Sarah-Geschichte auf ganz falsche Schlüsse. Sonst sagt meine Frau, ja, wenn das in der Bibel steht, dann kann ich mit 75 auch noch mal ein Kind bekommen. Gell? Es geht darum, um den einen. Ich komme ja aus Korntal, da dürfen wir seit 17 Jahren leben, im Ruhestand. Einst hat der Gründer von Korntal, Gottlieb Wilhelm Hoffmann, ein begabter Politiker, kaiserlicher Notar, im Auge gehabt, in einer Zeit geistlicher Dürre eine Gemeinde zu sammeln, in der das Evangelium lauter und offen und glaubenweckend gepredigt wird. Eine Gemeinde nach dem Neuen Testament, wo es natürlich Probleme gibt, sonst hätte man nicht den Römerbrief schreiben müssen, Korintherbrief. Es gab immer Probleme. Ich habe gestern das schöne Zinzendorf-Wort zitiert. Der irrt, der meint, es gäbe eine Gemeinde ohne Leute, die Unkraut sind, ohne Leute, die eigentlich ins geistliche Lazarett gehören. Die Gemeinde gibt es immer Schwierigkeiten, aber es wollten wenigstens in der Urgemeinde alle, die zur römischen Gemeinde gehörten, dem Herrn Jesus gehören. Solch eine Gemeinde wollte der Hoffmann gründen. Der König Friedrich tat schwer damit. Das wird doch eine Sektiererei, wenn ich das erlaube, eine privilegierte Gemeinde mitten in der Landeskirche, zwar mit der Landeskirche verbunden, aber doch mit eigenen Gesetzen. Und dann hat er gesagt, der König Friedrich, ich möchte mal sehen, wie viele Leute sich überhaupt interessieren dafür, und macht ein Ausschreiben in den württembergischen Oberämtern. Da haben sich über 700 Familien gemeldet. Gut, dann genehmige ich das. Das ist die Gemeinde, die kann als bürgerliche und als neue religiöse Gemeinde entstehen. Das Gut Korntal wurde gekauft, ein Vorsteher wurde bestimmt, Michael Hahn, der Gründer der Hahnischen Gemeinschaften. Und 1819 sollte die Gemeinde beginnen. Die ersten Kolonisten trafen ein, und da ist der Michael Hahn gestorben, just in dem Jahr. Und hat der Hoffmann gesagt, gut, dann nehmen wir den Plininger, seinen Stellvertreter. Nach einem halben Jahr ist der Plininger gestorben. Dann nehmen wir den Bauer von Böblingen. Der hat gesagt, ich kann nicht von meinem Geschäft weg. Da hätte ich gesagt, ist offensichtlich Gottes Unwille über dieser neuen Gemeinde, jetzt lassen wir es bleiben. Aber der Hoffmann hat gesagt, dann mache ich's. Es klingt so, wie wenn er drauf gebaut hätte. Ich schaffe das. Aber schon vom ersten Osterfest an hat er auf dem neu angelegten Friedhof von Korntal, auf dem war nur ein Gräblein, das Grab seiner 12-jährigen Tochter. Aber es war das Platz abgesteckt für einen großen Friedhof. Und man hat nach Herrnhuter Sitte einer Ostermorgen Auferstehungsfeier gefeiert. Und Hoffmann ließ sich, wie so ein Kapitänshorn, so ein Hufhorns schmiedten vom Flaschner und rief in die vier Himmelsrichtungen: Er lebt, er, der Herr Jesus, der schon dem Abraham verheißene Sohn. Das kommt nicht auf mich an, auf den genialen Gottlieb Wilhelm Hoffmann. Es ging noch durch manche Enttäuschungen. Statt der 700 Familien kamen 69 arme Familien. Und der Hoffmann hat eigentlich eine Gemeinde geplant, die in der Weltmission, in der Diakonie, in der Kindererziehung vorangeht, auch in politischen, auch in ökonomischen Dingen. 69 arme Familien. Aber er lebt. Der Sohn, den Gott uns verheißen hat, durch den gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, den gibt's. Und die Pfeilszene ist, wenn wir die Sarah- und Abraham-Geschichten lesen, gespannt auf dieses Ziel, dass der Pfeil darauf zugeht. Uns ist der Sohn gegeben, das Kind ist uns geboren, die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Jesaja 9. Also darum geht es, um den wahren Sohn, ob wir damit rechnen können. Bis ins Sterben hinein, wenn meine Kräfte erlöschen. Aber er lebt. Er lebt, der mit seinem Vater abgemacht hat: Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Dann können wir selbst ins Sterben getrost hineingehen. Wenn der lebt, der gesagt hat: Vater, das gilt, das habe ich ausgemacht. Also wir gehen jetzt in die Anfangsgeschichte hinein, als noch gar nicht feststand, ob die Verheißung Gottes: Abraham, ich will dir einen Sohn geben, durch den sollen alle Geschlechter gesegnet werden, ob das überhaupt zustande kommt oder ob das ein Geschwätz Gottes war. Wir wollen ja mit der Bibel arbeiten. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen wir auf 1. Mose 15. 1. Mose 15, das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin auch noch da und ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Aber Abraham sprach: Herr mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Das war damals so, wenn einer kinderlos stirbt, wird es nicht an die Verwandtschaft verscherbelt mit riesen Erbfolgeproblemen, sondern der älteste Großknecht, der würdigste, der bisher die Geschäfte besorgt hat, der kriegt's. Und der Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, nochmal diese Wörtlein. Schau mal, guck, pass auf, was passiert. Immer wieder in der Bibel, das ist real passiert. Nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. So, guck mal, so war es da. Siehe, der Herr sprach zu ihm: Der soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh, geh in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Ausgangspunkt. Und jetzt gehen wir mit einem Sprung hinüber ins Kapitel 16. Lassen mich das einfach, wenn wir es lesen, ein bisschen kommentieren. Sarai, Abrahams Frau, aber gebar ihm kein Kind. Wenn Sie heute Nacht, wird hoffentlich klar sein, hinaufsehen in den Sternenhimmel, Sterne, So soll deine Nachkommenschaft sein, so zahlreich wie die Sterne. Und Abraham glaubte. Und was ist los? Null, nichts. Seine Frau hat kein Kind. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Andenken an die merkwürdige ägyptische Geschichte. Mitbringsel aus Ägypten. Merkwürdiges Souvenir. Der Abraham hat die Länge und die Breite, das Land, in dem er einst wohnen sollte, durchzogen, vom Norden bis nach Hebron, bis zum Heiden Mamre. Und ich will mit dir sein, hatte Gott gesagt, aber als die Hungersnot kam, da hat er gedacht, naja, probieren wir es mit Ägypten. Da wächst immer was, da kriegen wir was. Da gab es manche merkwürdige Geschichten in Ägypten, dass der Pharao die Sarah in seinen Harem nehmen wollte. Aber dann ist er reich gesegnet, so heißt es im vorausgehenden Kapitel, mit Knechten und mit Mägden und mit großem Gut heraufgezogen aus Ägypten. Da ist auch die Hagar mitgekommen, stolze Ägypterin. Und Sarah sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. War damals durchaus üblich. Wir haben es in der heutigen Medizin sogar so, dass es dauernd diese Leihmütter gibt. Aber damals war es so, wenn eine fremde Frau ein Kind geboren hat, vom eigenen Mann gezeugt und es wieder auf den Schoß legte, der Frau, die nicht gebären konnte, dann hat sie es auf diese Weise adoptiert als ihr eigenes Kind. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Naja, was da alles mitgespielt hat, wissen wir nicht. Die Bibel ist sehr zurückhaltend. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. 10 Jahre warten, 10 mal 364 Tage. Ob nicht doch Gott seine Verheißung erfüllt? Na, jetzt probieren wir es eben. Wir sehen das zu leicht als ein Ramschgeschäft an, ein bisschen als ein bisschen Schmuh. Aber die Sarah hat gedacht, ich will ja das Kind annehmen, vielleicht auf diese Weise kommt die Verheißung zum Zug. Und Abraham ging zu Hagar, die ward schwanger. Als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Jetzt geht die Eifersucht los. Haha, ich bin doch die eigentliche Frau. Und die hat, als Leibmagd hat sie gewusst, wie ihre Frau, ihre Herrin, gewartet hat auf den Sohn. Du bist ein Brunnenquell, der nicht mehr quellen will, aber ich gebäre jetzt das Kind, den Sohn. Sie achtete ihre Herrin gering. Man kann ja durch Gesten, durch Worte, durch Blicke unheimlich verletzen, dem anderen mitteilen, du bist in meinen Augen nichts wert. Was war das für eine Dramatik, plötzlich in den Zelten des Abraham? Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Weil, lieber Abraham, da hast du mir schön was eingebrockt. Und jetzt guck mal, wie die Magd sich benimmt mir gegenüber. Die ganze Verachtung komme auf dich. Plötzlich war Zoff in den Zelten des Abraham und nicht gering. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Ich habe sie dir anvertraut. aber sie nun sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Der liebe Gott soll dafür sorgen, dass du bestraft wirst und dass die Sache zurechtgestellt wird. Es ist so, wie wenn die Sarah in einem großen Gottvertrauen sagt, also ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum um die Geschichte. Da muss Gott dafür sorgen, dass das zurechtgebracht wird. Jetzt kommt der Abram, sprach zu Sarah, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Ach, was steckt hinter diesem Satz? Wir Männer sind oft so hilflos, wenn unsere Frauen zu klagen und schimpfen anfangen. Gell? Was soll man denn sagen? Na ja, warten wir mal ab, morgen früh sieht es auch wieder anders aus. Gell? Also, mach doch du, was du hast. Als nun Sarai ihre Magd demütigen wollte, floh sie von ihr, die stolze Ägypterin. Als sie gemerkt hat, jetzt geht's erst recht los, mein Herr, der Abram, der sagt, ne, du kannst machen, was du willst. Als sie gespürt hat, wie ihre Herrin, die Sarah, sie erst recht demütigt, da hat sie Leine gezogen, ist geflohen. Und nun? Der Engel des Herrn, Vers 7. Gott ist auch noch da. Nicht bloß der Abraham, die Sarah und ihr Zorn, die Unmut, die Verzweiflung über der Familie. Das Wort Gottes, das nicht eingelöst worden war. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr weiter, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn, also wird nicht gesagt, wie der Engel ausgesehen hat, ob er Federn gehabt hat oder ob Licht glänzt, alles nebensächlich. Wir singen so gern von guten Mächten, wunderbar geborgen, ist auch ein schönes Lied, gell? Aber wenn der Bote Gottes kommt, ist wichtig, was er sagt, was er uns mitteilt, was er uns wissen lässt. Das Wort ist wichtig, was Gott uns wissen lassen will. Weiter sprach der Engel des Herrn, siehe, du bist schwanger geworden, du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Schama, hören. Wir haben es heute Morgen Losung gehört. Schema, Israel, höre Israel. Jahwe hat gehört dein Elend. Die Ägypterin, die gar nicht zum Volk Gottes bestimmt war, die noch nicht mal gebetet hat, die bekommt vom Boten Gottes die Auskunft, gibt Gott, der hat dein Elend gehört, gesehen. Und das Kind, das du gebären wirst, wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird jedermann gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn sein. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Da ging es plötzlich nicht mehr um Engel, sondern sie hat gespürt, da spricht Gott mit mir. Der ewige Gott, der Herr, der mit mir redet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir tun oft so schwer, auch unsere moderne Welt, mit dem Gedanken, dass Gott alle meine Wege sieht. Ich habe vor ein paar Wochen, weil die Leute mir nicht mehr zugetraut haben, dass ich mit dem Auto den rechten Weg finde, und die Wegzeichen richtig lesen kann, Navigationsgerät bekommen. Wunderbar. Tom, Tom. Wenn ich schon aus meinem Haus fahre und nach alter Väter-Sitte nach links abbiege, sagt die Stimme, halt, bitte rechts umkehren. Wer spricht mit mir, gell? Und da sagen wir, es ist unmöglich, dass Gott jeder Menschenweg sieht. Wie viele Navigationsgeräte gibt, wo die Stimme sagt, Moment, da rechts, 100 Meter abbiegen. Er sieht alle meine Wege. Mein Gott kann mehr als Tom Tom. Und das hat die Hagar begriffen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du! Nicht, ich glaube an einen Gott, und du, entscheidende Anrede. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Ich sehe ja bloß Gott nach, der schon längst eine Geschichte mit mir hat. Darum nannte man den Brunnen, wo sie da diese Begegnung hatte, den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihn Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Über dieser Geschichte steht in meiner Bibelausgabe Hagar und Ismael. Man könnte sich ja überlegen, ob nicht auch eine andere Überschrift passend wäre, etwa Gott führt den rechten Weg. Oder der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Oder Gottes grenzenlose Geduld. Aber es wird zuerst einmal an Hagar und Ismael deutlich, was Gott vorhat. Und trotzdem ist die geheime Überschrift das, was in unserem Tagesprogramm steht, der wahre, der eigentliche Sohn. Man kann natürlich auch herauslesen, ob nicht in dem Satz steht, er wird jedermann zum Trotz leben, seinen Brüdern zum Trotz, ob nicht die heutige Spannung zwischen Palästinensern und dem Staat Israel schon da angelegt ist bei Ismael. Man kann viel in die Bibel hineinlesen, aber ich möchte etwas herauslesen, nämlich dass gesprochen wird von dem Sohn, der zugesagt ist. Im Neuen Testament wird berichtet, dass einmal Jesus zu seinen Zeitgenossen gesagt hat, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Da haben die Zeitgenossen von Jesus gesagt, du bist nicht mal 40 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Doch, Abraham hat in der Welt Gottes mich gesehen und hat begriffen, nicht Isaac ist der Entscheidende, nicht der Ismael, sondern der da. Auf den geht's zu. Und das wollen wir von heute mitnehmen. Ich möchte sie Ihnen einfach anbieten. Der, den Gott so lange verheißen hat, wenn Sie diese Berichte, die Namensliste in Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium lesen, die Vorfahren Jesu, durch wie viele Geschlechter hindurch ist Gott bei diesem einen Plan geblieben? Ich will der Welt den geben, der Gerechtigkeit wirkt. Ich will den geben, der Vergebung wirkt. Ich will den geben, der Heiland ist, der gute Hirte. Auf den geht's zu. Aber jetzt ein paar Worte zu Hagar. Ich habe gesagt, er hauptsächlich berichtet nicht, wie der Engel ausgesehen hat, ob ein Lichtglanz da war, ob da Engelsschwingen waren wie Vogelschwingen, sondern was er gesagt hat. In Tübingen gab es lange Jahre den Professor Adolf Schlatter, einen Schweizer. Er hat so schweizerisch gesprochen, dass man ihn kaum verstanden hat. so ähnlich wie uns Schwaben, die man auch schlecht versteht. Ich bitte um Vergebung, alle die, die nördlich des Mains wohnen, für meinen Dialekt. Wenn er im Alter der Professor Schlatter nicht mehr in die Tübinger Stiftskirche zu den Gottesdiensten konnte, hat er beim Heimkommen seine Töchter gefragt, nicht was wurde gepredigt oder was hat der Pfarrer ausgeführt, sondern er hat gesagt, was hat er gewollt? Eine gute Frage, wenn Sie aus Bibelstunden kommen, was hat der Schiffbuch eigentlich gewollt, auf was ging er zu, gell? Die Worte verdecken oft viel. Was hat er gewollt? Was war sein Anliegen? Und es ist die Not unserer Zeit, dass wir in sehr vielen Gottesdiensten, bis hin zu prächtigen Fernsehgottesdiensten, am Schluss fragen, was hat er eigentlich gewollt? Ist in der Christenheit gar nicht mehr klar, was wir wollen, der Welt bezeugen wir wollen. Gott hat diesen Jesus, den ihr verachtet, von den Toten auferweckt. Er hat gesagt, der ist wichtig, auf den kommt es an. Das sollte unsere Grundbotschaft sein. Der, den Gott uns geschenkt hat, den Sohn, den hat er uns auch durch den Tod wiedergegeben, herausgeholt. Was hat er gewollt? Und so hören wir bei der Hagar, du bist nicht nutzlos. Geh zurück zu deiner Frau, die kann dich ruhig demütigen. Aber ich habe einen Plan mit dir und mit dem Sohn, den du gebären wirst. Über ihm wird auch der Segen sein. Ich möchte heute nicht sprechen, ob die palästinensische Politik richtig ist oder die Politik des Staates Israel. Da gibt es viele Dinge. Aber so viel ist klar, dass dem Abraham verheißen war, durch deine Nachkommen, die gesegnet werden, sollen alle Welt gesegnet werden. Das gilt auch den Nachkommen des Ismael. Dass da ein besonderer Segen drauf liegt und vielleicht ist deshalb besonders schwierig, die ganze politische Verwicklung. Du wirst einen Sohn gebären, sollst du Ismael nennen. Er wird auch ein Gesegneter des Herrn sein. Die Ägypterin wird zu einem Werkzeug Gottes benutzt. Die arme, gedemütigte, die mit Sarah, ihrer Herrin, immer in der Fremde war. Sie als ägyptische Sklavin, die Sarah sowieso in der Fremde, aber sie hat in der Fremde, selbst in der Wüste, Erfahrungen mit Gott gemacht. Es gab nach dem Krieg ein eindrückliches Buch einer Flüchtlingsfrau, das hieß Die Feuersäule. Sie hat gesagt, wie wenn vor dem Volk Israel mitten in der Nacht die Feuersäule vorangezogen ist, den Weg gezeigt hat, so habe ich es bei der Flucht und Vertreibung und bei furchtbaren Geschichten erlebt, er war da. Ich bin dankbar, dass Edwin Kelm mir seine Freundschaft geschenkt hat, der Bundesvorsitzende der Bessarabiendeutschen, die 1941 heim ins Reich kamen, im Wartegau angesiedelt wurden und dann, als die russische Armee kam, geflohen sind, furchtbar. Pferdedreck. Und von polnischen Partisanen wurde sein Vater vorne an den Pferden erschossen. Und einer der Partisanen hat zu dem 14-jährigen Edwin gesagt, lauf. 2 Tage, 2 Nächte ist er durch die Wälder in Polen gelaufen. Schreckliche Erinnerungen an das Erschießen seines Vaters. Hungrig. Hat in der Ferne ein Licht gesehen. Vorsichtig angeklopft, eine polnische Frau hat ihn aufgemacht, hat das ganze Elend des Buben gesehen, hat ihm eine Suppe zum Essen gegeben. Und das war der Augenblick, als Edwin Kelm sich vorgenommen hat, wenn ich noch einmal leben darf, dann will ich für die Versöhnung zwischen den Völkern eintreten. Ist dann schließlich nach Möglingen bei Ludwigsburg gekommen, in einem Pferdestall untergekommen mit seinen Angehörigen. Und dort hat ihn der junge Wilhelm Mergenthaler, unser späterer württembergischer Landesposaunenwart, geholt in die Jungenschaft, da hat er Jesus kennengelernt. X Wege der Verwirrung, plötzlich, Gott hat einen Plan mit mir. Und heute hat er als alter Bauunternehmer wieder 27 Kirchen in Moldawien, alten bessarabischen Gebiet aufgebaut, baptistischen Gemeinden übergeben, orthodoxen Gemeinden, Gemeindehäuser aufgebaut mit allem, was er in seinem Leben erworben hat. Aber wenn man ihn fragt, sagt er, Gott hat mich dort gefunden, wo eigentlich alles am Ende zu sein schien. Der Vater erschossen, Hunger, vertrieben, keine Zukunft mehr, hat mich Gott gefunden. So hat es die Hagar erlebt, als sie in ihrer Verzweiflung als schwangere Frau in die Wüste gelaufen war. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denken Sie an Tom Tom, der sieht mich, der lässt mich nicht los. Ein paar Worte zu Sarah, über sie haben wir gestern ausführlich gesprochen. Man hat in der Christenheit oft der Sarah Unrecht getan. Das ist mir aufgegangen in der Beschäftigung der letzten Wochen, als ich dem nachgedacht habe, gestern schaut auf Sarah. Vielleicht wollte sie doch gar kein Tauschgeschäft machen, als sie zum Abraham sagte, nimm doch die Hagar und zeuge mit ihr den Sohn, auf den wir warten. Wenn Sie genau nachlesen, Sarai sprach zum Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Sarah hat begriffen, Gott hat dem Abraham versprochen, du wirst einen Sohn zeugen und durch den will ich die Welt segnen. Von mir wurde gar nicht gesprochen. Vielleicht stehe ich Gott im Weg, vielleicht hat Gott mit mir gar keinen Plan. Vielleicht bin ich schuld daran, dass wir vergeblich Jahre gewartet haben. Ist doch bloß dem Abraham verheißen, dass er einen Sohn, jetzt nimm schnell die Hagar, vielleicht kannst du noch mit deinen 83 Jahren einen Sohn zeugen. Eine ganz große Demut bei der Sarah. Vielleicht bin ich schuldig, dass nichts klappt. Ich weiß nicht, aus welchen Gemeinden Sie kommen, ich weiß nur von mancherlei Diensten, die ich auch hier auf der Langensteinbacher Höhe tun darf, dass meist in persönlichen Gesprächen mir gesagt wird, ach, in unserer Gemeinde geht's drunter und drüber. Die jungen Leute wollen bloß noch die modernen Lieder singen, wie wenn unsere Gesangbücher keinen Wert hätten, immer mit dem Beamer und ich kann das so schlecht sehen. Und meist ist das, was mit dem Beamer an die Wand geworfen wird, auch noch so schlecht gedruckt. Es fehlen alle Kommas und ich voll von Druckfehlern. Und es gibt so Streit, wir haben so einen schlechten Pfarrer, unser alter Pfarrer ist noch da, aber der Junge lässt ihn gar nicht predigen und unser Kirchenvorstand, da hat es Leute drin, das sind gar keine rechten Christen, klagen über unsere Gemeinde. Wann kommen wir einmal so weit wie die Sarah, die sagt, vielleicht liegt es an mir, dass Gott nicht segnen kann. Vielleicht bin ich der Bremsklotz mit meinen unbereinigten Geschichten, mit meiner dauernden Kritik, mit meiner Besserwisserei. Ich habe eine ganz große Hochachtung bekommen über die Sarah. Wenn des Brunnens Schacht vertrocknet scheint, vielleicht bin ich schuld, dass es keinen Segen gibt mit meiner Starrheit, mit meinem Kritikgeist. Sarah war bereit, zurückzutreten, auf die Ersatzbank zu sitzen. Wir wissen von unseren Fußballspielern, wie die sich gedemütigt vorkommen, wenn sie auf der Ersatzbank sitzen müssen und nicht spielen dürften. Die Sarah hat gesagt, ich bin bereit, zurückzutreten. Du kannst mich aus dem Spiel nehmen. Die Hauptsache ist doch, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Wie gesagt, kein illegitimes Ramschgeschäft, kein Schmuh, kein Hineinpfuschen in Gottes Wirken. Schaut an, Sarah, die demütige Frau. Ha, In den paar Sätzen der Bibel in 1. Mose 16 geht es gleich weiter. Die Demütige konnte auch aufbrausen. Jetzt haben wir's. Die ehemalige Magd spielt sich als Herrin auf. Abraham, komm mal, lieber Gott, wie die explodiert ist. Kennen Sie das? Dass man demütig sein kann im nächsten Augenblick? Ist alles in Revolt. Rebelliert's innerlich und dann geht's auch über unsere Lippen. Seit Jugendtagen an ist mir der Gesangbuchvers wichtig von Allendorf. Herr, habe Acht auf mich und lass mich ritterlich den Kampf bestehen, wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht übergehen. Das ist die Erfahrung der Leute, die zu Gott gehören wollen, wenn der Satan, Sünde, Welt, meine eigene Art mich stürmend überfallen wollen, meine ganze Gelassenheit, meine Demut überstürmen wollen, hilft, dass ich dann nicht übergehe. So darf man beten. Hagar, Sarah, Abraham. Die ganze Bibel schildert uns Abraham als einen entschlossenen Mann. Noch viel wichtiger, er hat auf Gott gehört, hat sich von Gott abhängig gemacht. In einer Weise, dass die Bibel sagt, das einmalig. Selbst als ihm der Isaak geschenkt war, der Erbe, jetzt endlich ist er da. Die Sarah hat geboren. Sagt Gott, opfere deinen Sohn. Gott, wenn du das von mir verlangst. Ja. Nicht mein Vaterstolz soll wichtig sein, meine Dankbarkeit. Das heißt im Römerbrief, er wusste, dass er ihn zurückbekommen konnte, als Vorbild auf die Auferstehung von Jesus. Ein Mann, der ganz von Gott abhängig war. Demütig war er auch. Als die Hirten Abrahams und Lot sich gestritten haben über die Brunnen und die Weideplätze, hat er gesagt, lass doch keinen Streit zwischen uns sein. Sondern gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, und gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Du kannst auswählen. Und Lot wählte die Weiden unten in der Jordanaue, die saftigen Weiden. Und Abraham blieb oben auf den armseligen Wiesen des Gebirges zurück. Er konnte demütig sein, aber auch mutig. Als der Lot plötzlich in die Gefangenschaft der Könige, Kedorlaomer und all dieser Leute, der von Sodom gekommen war, Abraham mit seinen Knechten losgezogen, hat seinen Neffen Lot freigekämpft. Hat nachher dem König Melchisedek den Zehnten gegeben, hat gewusst, da ist ein Abgesandter Gottes. Man könnte noch wochenlang Bibelarbeiten über Abraham halten. Eine großartige Persönlichkeit, ein von Gott geprägter Mensch. Aber in einem Augenblick hat es ausgehakt, dem Augenblick, als Sarah sagte, nimm doch die Hagar und vielleicht bin ich Hindernis, nimm die Hagar zur Frau und zeuge mit ihr den Sohn, den Gott ihr versprochen hat. Abraham gesagt, okay, gut. Später wird dem Abraham gesagt, nicht Ismael, Kapitel 17, Vers 19, da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Mit ihm will ich meinen ewigen Bund machen. Aber damals in jedem Augenblick, da hätte ja Abraham fragen können, lieber Gott, was denkst du darüber? Wir singen gerne, ich brauche dich, Herr, ich brauche dich. Aber es gibt auch Augenblicke, wo wir denken, das schaffen wir doch. Brauchen wir gar nicht, vielleicht ist das von Gott geordnet. Aha, ich frage gar nicht danach. Darf man so persönlich sagen, als unser Landesbischof Theo Sorg gesagt hat, Rolf, ich brauche dich, solltest nach Ulm als Prälat gehen, so als Regionalbischof. Da habe ich gesagt, wunderbar, Gott hat die Tür aufgemacht, eine schöne Aufgabe mit meiner Erfahrung. Nach 14 Jahren Dekan kann ich den anderen eine Hilfe sein. Und ich habe schon lange herumgemosert an der Kirchenleitung. Vielleicht kann ich jetzt, wenn ich in der Kirchenleitung bin, mitwirken, etwas tun. Wunderbar, Gott hat mir den Weg. Ich habe nicht gefragt, lieber Gott, was denkst du drüber? Ich habe meinen Bruder gefragt. Der hat gesagt, ja, natürlich machst du das. Ich habe nachher gesagt, warum hast du das gesagt? Dann hat er geantwortet und hat gesagt, weil ich gemerkt habe, dass du es gern machst. Ich wollte dir nicht im Weg stehen. Und dann kam es knippeldück. Von den 13 Dekanen, mit denen ich zusammenschaffen sollte, ließen mich 11 wissen, wir sind nicht bereit zur Zusammenarbeit mit ihnen. In der Zeitung kamen Schmähartikel. Bis ich gemerkt habe, ich bin zu selbstverständlich davon ausgegangen, dass Gott dabei ist, dass den Weg geöffnet hat. Man kann auch fragen, Herr, wie denkst du darüber? Aber ich habe mich erinnert auch an den Rat, den einst der Leiter der Liebenzeller Mission, Direktor Budeberg, einem Seelsorgesuchenden gegeben hat, wenn man merkt, dass man ohne zu fragen einen falschen Weg eingeschlagen hat, darf man Buße tun und darf den Herrn bitten, dass er auch hinterher den falschen Weg zurechtbiegt und segnet. Und so ist es geworden. Das ist mir so interessant, dass die Bibel deutet, der Abraham, der so im Gespräch mit Gott war, er war ein Freund Gottes geheißen. Er hat eigentlich alles mit Gott besprochen, mit Gott abgemacht. In dem Augenblick hat er gedacht, wenn sie Sarah sagt, und so schlecht ist der Vorschlag gar nicht, mache ich's. Wir können nicht oft genug das Wichtigste aller Gebete beten, Herr, zeig mir, wie du über mich denkst. Zeig mir, wie du über mich denkst, wie ich vor dir stehe. Letzter Abschnitt, Hagar, Sarah, Abraham, Gott. Gott kann warten. Das heißt, im Kapitel 16, letzter Vers, und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Und dann geht es weiter, Kapitel 17, Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre war. Da. Nochmal 13 Jahre, da Abraham meinte, ach, dass Ismael vor Gott leben kann. Jetzt habe ich doch wenigstens den Sohn. Als Abraham 99 war, als nach menschlichem Ermessen es verrückt war, noch damit zu rechnen, dass er einen Sohn zeugen könnte, da sprach der Herr. Nicht Ismael, sondern Sarah soll den Sohn zeugen. Unser Gott kann warten. Ich möchte es jedem sagen, der darunter leidet, Herr, wie lange mit meiner Krankheit? Jetzt habe ich doch schon so viel für meine Enkel gebetet. Und sie gehen immer den falschen Weg, sie haben nicht dich gefunden. Unser Gott kann warten, elend lange Zeit, göttlich lange Zeit. Ein Gott, der warten kann, der auch hinnehmen kann, dass eine Sarah meint, jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich die Initiative übernehmen, auch wenn es demütig klingt. Gott bleibt bei dem Plan, Abraham, dein Sohn, von deinem Leib gekommen, wird der Segensträger sein, durch den will ich die Welt segnen. Liebe Schwestern und Brüder, durch Irrungen und Wirrungen, von denen die Bibel offen spricht, verschweigt das nicht, ist dazu gekommen, dass sie sagen dürfen, Jesus, mein Heiland, der lang gehegte Plan Gottes. Gott hat nicht bloß Geduld mit der Erhörung unserer Gebete. Gott kann durch die Geschichte der Völker warten, bis sein Plan in Erfüllung geht. Und wenn die Menschen sagen, 2. Petrusbrief, wo ist denn seine Verheißung, dass die neue Welt Gottes kommen wird? Dass diese alte Welt zergehen wird und die neue Welt Gottes kommt, der Gerechtigkeit wohnt. Sie alles noch wie gestern und wie heute. Unser Gott kann warten. Wir warten. eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Gott kann warten, aber das hat er erfüllt. Durch Irrungen und Wirren hindurch, dass wir sagen können, ich habe einen herrlichen Heiland. Dann wird euer Mund voll Lachens, Zunge voll Rühmens sein, der Herr hat Großes an mir getan. Wenn wir einmal heimkommen dürften und all das, was wir jetzt mit Jesus erleben, bloß Vorstufe sein wird, wenn er uns in den Arm hineinnehmen wird und sagen, meine Tochter, mein Sohn, jetzt bist du zu Hause. Das hat Gott geplant. Durch diese Hagar, Sarah, Ismael, Isaak-Geschichte hindurch. Der wahre Erbe soll kommen, der wahre Erbe ist gekommen. Ich darf mit Ihnen beten. Voll großen Staunens und voll dankbarer Anbetung preisen wir dich, Herr Jesus, der du den Platz an der Seite des Vaters verlassen hast und bist Mensch geworden, in diese Menschheitsgeschichte von Abraham ausgehend eingestiegen bist, damit bei uns Menschen mit unseren Problemen, mit unseren Ecken und Kanten, mit unseren Verwundungen erfahrbar wird, was es ist, dich als Heiland zu haben. Lass auch diese Tage, die uns geschenkt sind, dazu dienen, dass wir es ganz neu dankbar annehmen und festmachen. Jesus, du bist und bleibst mein Erbarmer und lass mich nichts von dir wegtreiben. Amen.